Es war der 28. oder 29. April 1942, als wir schließlich mit gewaltigen Schießerei nachts aus dem Schlaf gerissen wurden. Unser Haus, auf Aktion jederzeit vorbereitet, begab sich geschlossen in den von mir schon gelobten Bunkerversteck. Es mussten 25 bis 30 Personen gewesen sein. Alle, die im Haus wohnten oder über den Bunker wussten, mussten eingelassen werden, weil jeder Mitwissende außerhalb eine Gefahr für uns darstellte. Das Ghetto war umstellt. Ein Geknall von Granaten begleitet von dauernden Schießerei, wilde Geheule, gebrüllte Befehle, Hunde bellen, Weinen und Schreien von Juden, bekannte Gleichmarschschritte der benagelten Stiefeln, Glasscheiben klirren, Wände wurden eingerissen, immer wieder taubes, starkes Klopfen, wie mit Holzbalken und Eisenstangen in Wänden, Fußböden und Decken. Wir sitzen wie die Heringe zusammengepfercht. Jedes menschliche Laut und Geräusch wird unterdrückt. Es ist stickig, alle schwitzen aus Angst und Hitze. Durst quält, Kinder müssen ihre Notdürftigkeiten herrichten. Sie wollen weinen, Eltern drücken ihre Hände auf die Mündchen der leidenden, sich vergrämenden Kinder. Besonders dann, wenn die Stiefel, in die unsere Mörder stecken, sich nähern. Wir merkten, dass Haus nach Haus durchkämmt werden. Bei diesen Durchkämmen der Häuser kamen den Mördern außer Juden auch Waren wie Leder, Stoffe und anderes, die im Bunker oder Doppelwänden versteckt, als begehrte Beute in den Händen. Wir sind in unser Bunkerversteck etwa 25 Männer, Frauen und Kinder, in menschlich unvorstellbaren Qual beengt und bedrückt, um unser Leben bangend von Minute zu Minute und scheinbar entschlossen durchzuhalten, ohne aufzugeben. Von draußen hörte man befehlende Schreie, ergibt euch, aus den Bunkern kommen, Schüssen von Karabinern mit Handgranaten vermischt, jeder Schuss an einen Juden gerichtet und trifft uns alle. Die Stimmen der Mörder kommen immer näher. Es war morgens zwischen 4-5 Uhr, als unser Haus in die Reihe kam. Immer wieder wie das Krachen der einbrechenden Wände, Schränke, Türen und Fenster vernommen. Immer wieder hört man den Hauruck-Abklang der dicken Rammbäcke, mit denen Decken und Wände durchbrochen werden, die von 2 bis 4 der Mördern gemeinsam durchgeführt werden. Die bei uns im Bunker herrschende Todesstille wird buchstäblich mit den letzten Kräften erkämpft. Nicht nur den Erwachsenen, auch den Kindern ist der Ernst der Lage bewusst. Jede Bewegung, jedes Husten, jedes Geräusch kann den Tod für alle, die jetzt in diesem Bunker sind, bedeuten. Ich weiß es nicht mehr genau, ob es 15 oder 20 Stunden sind, die wir jetzt schon hier aushalten. Ich bin auch kaum imstande, unsere Lage in diesem dunklen Bunker zu beschreiben, indem wir die 25 oder 30 Personen stellvertretend für Tausende von Juden mit den Zungen und mit den Nägeln um ihr Leben bangen. Den begabtesten Dichter würde die Fantasie kaum ausreichen, unsere Lage zu beschreiben. Ich jedenfalls bin es nicht imstande. Zurückdenkend bin ich davon überzeugt, dass selten ein Mensch für den Preis des Lebens diese Qual auf sich vorausnehmen würde. Man kann sich auch Pein dieser Art unmöglich im Voraus vorstellen. Aber einmal in diese Situation geraten, erweckt sich auch automatisch das Gefühl von Lebenswillen zum Trotz. Dieses Gefühl habe ich bei mir, wie auch bei vielen anderen, oft entdeckt. Möglicherweise ist dieses Gefühl als Folge unserer Verfolgungen der Vergangenheit bei uns Juden besonders ausgeprägt. Die SS-Mörder und ihre Gehilfen wussten aus Erfahrung, dass die Bunkerverstecke meistens an den Seiten der Holzhäuser unterbaut sind. Sie peilten daher ihre Rammbäcke immer so lange in allen Richtungen, bis sie eine hohle Stelle entdeckten. So peilten sie unweit unseren Köpfen, so lange, bis sie endlich an einen obersten Winkel in unser Bunker einschlugen, aber erfassten nur den Winkel, so dass der Raumbock den Winkel streifte und in die Seitenwand einschlug. Dadurch konnten die Mörder keine hohle Stelle fühlen. Es war dunkel im Bunker wie in einem Sack. Plötzlich kam ein Schein des Lichtes mit dem des einschlagenden Klotzes. Die Mörder merkten jedoch nichts. Die im Bunker, die in die Ecke saßen, nahmen ihre Köpfe zur Seite, um den immer kommenden Holzklotz in die Wand gleiten zu lassen, hielten eine Decke um den Winkel, damit das Licht uns nicht verrät. Es mussten etwa 30, 40 Minuten gedauert haben, bis die Mörder aufgaben. Sie nahmen den Rammbock zurück, wir verstopften das Seitenloch mit Kleiderstücke, damit der kleine hereinkommende Lichtschein uns nicht verrät. Es waren todernste Minuten, ohne Atem, die wir als überstanden glaubten. Aber unsere Mörder erschienen bald wieder. Sie rochen uns, beziehungsweise unser jüdisches Blut. Sie entdeckten, wie ich später erfuhr, in einem Nebenhaus einen Bunker. Mit ihren Gestapo-Methoden gelang es ihnen, einen etwas 20-jährigen Jungen, der wahrscheinlich über unser Bunker wusste, auf den Eingang zu unser Bunker hinzuweisen. Unter Androhung, uns mit Granaten auszurauchen, wurden wir ultimativ innerhalb von 5 Minuten aufgefordert, den Bunker zu verlassen. Es gibt keine Zeit und Gelegenheit zur Beratung in so einem Fall. Es genügt, wenn einer schwach wird und seinen Kopf heraussteckt. Einer der drei, mit denen ich in einem Bett den Typhus überstanden habe, durchdreht und zum den Zusammenbruch nah, ging als erster raus. Ihn erreichte auch die erste Kugel, die ihn in Bein traf. Er schaffte es noch hinkend bis zum Sammelplatz. Ich habe ihn niemals mehr gesehen. Der, der unser Bunker verraten hat, überlebte. Ich habe ihn 1947 in Marburg an der Lahn gesehen und erkannt. Ich fand wenig Motive für Rache, aber sprach mit ihm nie. Es war an meinem Geburtstag, am 30. April 1942, um ca. 6 Uhr früh, als ich auf dem Sammelplatz in einer von der Gestapo vorgeschriebenen Form, Hände über den Kopf, auf dem Boden sitzend, in die Klauen unserer Mörder gelang. Es war der Tag und die Stunde, der Ende aller meiner Träume und Illusionen. Tod ist näher gerückt, Tod durch Vergasen oder Erschießen. Oder Tod durch Qual. Aber auch darüber kann ich nicht entscheiden. Dass ich versucht habe, mich zu retten und gescheitert bin, ist mir kaum ein Trost. Auf den Sammelplatz sehe ich fast alle Bekannte aus Radzin. Auch das Kind samt Schwägerin meiner Schwester mit ihrem Mann. Mir scheint, dass die letzte Aktion war, dass alle diesmal erwischt wurden, damit das Ghetto endgültig verdient werden kann. Auf dem Platz spielen sich herzreißende Szenen ab. Viele der Versammelten sitzen schon stundenlang auf dem Platz. Viele sich in der Position bewegende wurden bereits erschossen. Kinder, die weinen. Mütter, die auf irgendeine Weise mit ihren Kindern auffallen, werden malträtiert, gequält und erschossen. Und ich lebe immer noch. Die Frage ist nur, wie. Pause. Am gleichen Abend wurden wir im Konvoi über die Stadt zum Bahnhof geführt. Wie wir Juden und das Ghetto aussah, habe ich bereits geschildert. Außerhalb des Ghettos sah die Welt normal aus, fast normal. Auch die Menschen sahen in meinen Augen normal aus. Gesichter des Protestes und des Mitgefühls kann ich mir nicht entsinnen. Ich bitte um Vergebung, wenn ich daran erinnere, dass viele Polen durch jede Aktion ihre private Schulden an diese Juden als abgegolten und die von den Juden ihnen überlassene Waren und Hauseinrichtungen als ihre eigene betrachten konnten. Wir wurden in die für uns bereitgestandene Viehwaggons, Männer, Frauen und Kinder, von Stößen und Schlägen der Karabiner, Kolben, in Unordnung hinein vollgepresst. Die Türen wurden hinter uns geschlossen, die Riegel von außen eingehackt, die kleinen Fensterchen wurden mit Stacheldraht befestigt. Es dauerten noch einige Stunden, bis der Zug sich bewegte. Die Stimmung war der Lage entsprechend wie die einer Reise zum Tod. Einige weinten, einige lachten, schluchzten und beteten zu Gott. Andere streiteten, kratzten, beißten sich, einige waren Melancholie, andere in Hysterie. Ich weiß nicht mehr, zu welcher Sorte ich gehörte, aber ich war mir bewusst, dass auch mein Kampf für Leben und Tod hiermit zumindest neue Formen angenommen hat. Einige Jungs hatten, wie ich schon früher erwähnte, Messer und Schnitzmeißel bei sich. Die Schnitzerei fängt gleich an. Etwa 2 Stunden später ist die Waggonwand durchgeschnitzt, vorhandener Stacheldraht durchschnitten, Riegel aufgemacht und langsam wird das Tier aufgeschoben. Es ist schon tiefe, dunkle Nacht. Das Geklatter der Waggons wird dauernd mit von Schießereien der begleitenden SS-Mannschaften, die auf den außerhalb der Waggons aufgebauten Wachbuden sitzen, vermischt. Die Schüsse fallen in Richtung Gräben entlang der Schienen, wenn der Zug etwas langsamer fährt, aber immer dichter und stärker entlang den Eingangstieren der Waggons. Aktion Tralala, das Springen hat begonnen. Viele springen. Manche um zu leben, manche um zu sterben. Auch ich möchte eigentlich springen. Ich muss mit mir kämpfen und es fällt mir schwer, einen Entschluss zu fassen. Ich weiß schließlich ganz genau, dass ich allein in der Welt bin und bleibe. Dass ich endgültig niemanden in der Welt besitze. Ich bin der Letzte meiner Familie. Mein Kind, meine Chevra, Geld habe ich keines, habe auch nichts bei Polen versteckt. Obwohl meine Eltern etwas versteckt haben, ist mir unbekannt, beziehungsweise sowieso unmöglich wiederzubekommen. Als ich diese Bilanz meiner Lage vor meiner Cousine Frau Blumenkopf summierte, wandte ich mich an sie um Hilfe. Diese Frau war bedeutend älter als ich und konnte schon physisch unmöglich aus dem Zug springen. Ihr Töchterchen, ca. 12, 13 Jahre, starb im Ghetto. Ihr Mann war früher sehr vermöglich. Er war Goldschmied und Juwelier und hatte viel Gold und Wertsachen bei polnischen Menschen aufbewahrt oder sonst versteckt. Die Frau wusste von allem. Er selbst hielt sich bei einem polnischen Bauern versteckt und aus Aussichtslosigkeit und Verzweiflung beging er Selbstmord durch sich durchschneiden der Kehle mit seinem Rasiermesser. Ich fragte sie, da ich zu springen beabsichtige, ob sie mir ein Versteck verraten will, damit ich etwas Mittel in die Hand bekomme, falls es mir gelingt, am Leben zu bleiben. Nach kurzer Überlegung lehnte sie es ab. Ich war ihr weder böse, noch war ich beleidigt. Ich hatte nur Mitleid mit ihr. Ich weiß nicht genau, wie viel an diesem Abend gesprungen sind, aber viele sind gesprungen. Aus unserem Waggon und aus den anderen sehr viele, denn das Schießerei hörte nicht auf. Ich weiß auch nicht, wie viele am Leben geblieben sind. Ich habe noch nie einen getroffen, der aus diesem Zug, aus den Gesprungenen, am Leben geblieben sind. Ich jedenfalls bin nicht aus dem Zug gesprungen. Wir versuchten aus der Orientierung herauszufinden, ob wir nach Treblinka, Auschwitz oder Majdanek fahren. Am frühen Morgen sind wir in Majdanek angekommen.